Genau, das ist also unsere Reihe. Jetzt habt ihr es mal bunt, aber es ist immer dasselbe Thema. Und heute, so kann man es ausschalten, oder nicht? Allein in Christus, das ist so eine Überschrift. Es geht eigentlich um einen ganz tollen Text in der Bibel aus dem Epheserbrief, 2. Kapitel, die ersten 10 Verse. Und das geht genau in diese Richtung. Das ist ja so ein Motto von Luther, allein in Christus, einer seiner Grundsätze, die er aufgestellt hat, gesagt, das ist Glauben und da gehen wir heute ran. Und ich habe euch mal das Thema Bauen mitgebracht, Hausbau. Hausbau, euer Saal ist schön groß, das finde ich klasse, es sei denn, wir rücken in Bezirksstärke an, dann wird es auch eng, aber sonst, ihr habt noch Platz für Leute, das ist total klasse, freut mich für euch. Aber vielleicht haben die meisten von euch schon mal auf einer Baustelle gestanden, oder? Und so ganz, ganz, ganz am Anfang, wie sieht denn da der Baugrund aus, die Baustelle, was würdet ihr sagen? Jemand hat schon gesagt, ich habe euch Leute mitgebracht, die inspizieren gerade den Baugrund. Genau, also normalerweise sieht es so aus, nicht? Irgendwie, da muss was weg, da kann man doch nicht bauen, oder? Da rutscht alles wieder weg, da muss was weg, damit ein Fundament gelegt werden kann. Und übertragen würde ich sagen, aus toter Masse, aus Matsche muss ein guter Baustoff werden, wenn man mal genau hinguckt. Sind ja viele der Sachen in der Matsche auch Baumaterial, also Beton besteht zum großen Teil aus Sand, Kieselsteine kommen da auch rein und aus Ton kann man Ziegel brennen. Also vieles davon wäre ja eigentlich gut, aber in der Form unmöglich, oder? So genau. Und ich glaube, dass es übertragen auch, wenn wir jetzt über das Evangelium, über das Christsein nachdenken, das ist genauso. Da ist die Frage, was ist der Sumpf? Die Matsche in meinem Leben und tauge ich überhaupt zum Bau des Hauses, zu Gottes Bau des Hauses? Genau, und da steigen wir jetzt einfach mal ein mit unserem Text. Ich lese euch mal die ersten 3 Verse vor. Ich habe sie mit der Neuen Leben-Bibel mitgebracht. Wenn ihr eine Bibel habt, guckt in eure, das ist immer die beste. Da findet ihr die Seite, da kennt ihr euch aus. Wir lesen jetzt die Neues Leben-Bibel. Paulus schreibt also an die Epheser, auch ihr wart früher tot, aufgrund eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und wir haben alle früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Okay, wie gesagt, das gehört nicht zu den Texten, die ich so am liebsten mitbringe. Aber wir hören da einfach Gott reden. Und Gott sagt, du hast ja meinen Zorn zugezogen. Du warst tot. Das ist Matsche. Und Gott erklärt das im Text. Er sagt, aufgrund eurer Verfehlung und Sünden. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von Pedro aus der Drogenarbeit in Brasilien. Pedro war einer der Schüler, wir haben sie Schüler genannt, der hat dort die Therapie beendet, gut beendet. Dann war er Freiwilliger bei uns, ist bei uns geblieben. Und dann war er Mitarbeiter. Pedro war ein aktives Mitglied in einer evangelikalen Gemeinde. Und er hat sehr gut gepredigt. Seine Andachten haben auch die Schüler, die jetzt in Therapie waren, gerne gehört. Er hat mit Eifer und mit Überzeugung gesprochen. Und er hat gerne den Krankenpfleger, wir hatten im Haus auch einen Krankenpfleger, der die Medikation verteilt hat, und den hat er gerne bei der Medikamentenausgabe vertreten. Wenn der nicht konnte, hat Pedro geschaut, dass er ihn vertreten kann. Das hat ihn interessiert, da war er dabei. Außerdem fiel dann auch auf, dass er teure Parfüme gekauft hat und teure Kleidung und Klamotten. Und nach etwa einem Jahr haben wir entdeckt, er hat Gelder der Familien für Medikamente und andere Dinge, die hat er unterschlagen, um das zu finanzieren, was ihm wichtig war. Wir müssen ihn feuern und aus Enttäuschung über ihn brechen 4 Schüler ihre Therapie ab und gehen auch. Und zwar nicht irgendwie mit ihm in eine neue WG, sondern zurück in die Sucht. Und ich denke, bei Pedro sieht man Verfehlung. Wir haben gesagt, im Bibeltext steht aufgrund eurer Verfehlung und Sünden, Verfehlung, das falsche Ziel. Ich laufe auf das falsche Ziel, ich verfehle das Ziel. Mich bereichern, das Leben für mich, mein Outfit, wie komme ich an? Und dann verfehlt er das Ziel Gottes mit ihm. Sünde, stehlen, unterschlagen, lügen. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin doch nicht Pedro. Aber die Frage ist doch, tust du auch Dinge, die Gott nicht gefallen, Sünde? Oder lebst du an dem vorbei, was Gott Gutes für dein Leben vorbereitet hat? Verfehlung. Könnte es sein, dass es nicht nur die Petrus sind, sondern dass wir alle betroffen sind? Gott erklärt das so: Tod sein heißt, uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Das heißt, sich egozentrisch um sich selbst drehen, triebgesteuert leben. Die Befriedigung meiner Wünsche ist mein erstes Anliegen und danach richtet sich mein Leben aus. Und ich glaube, das ist die Grundrichtung. Ich glaube, dass der Mensch erstmal so funktioniert. Also ein Beispiel: Ich sehe eine schöne Frau und dann könnte es eine Gedankenseite geben, eine emotionale Seite, da kommen dann Gedanken hoch, ihr könnt euch überlegen, was das sein könnte. Und dann kommt der Verstand und mir fällt ein, die Ute, meine Frau, die vertraut mir. Und das gibt unserer Ehe ganz viel Tiefe. Das setzt unser Verhältnis auf ein gutes Fundament. Und ich weiß genau, dass ich das nicht verlieren will. Das ist ein Geschenk für mich. Luther hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Und so ist es auch in diesen Momenten. Und ich glaube, das Hochhalten der Ehe, das hat Gott mir gegeben, mein Denken verändert. Wir sind im 30. Ehejahr und wir leben wirklich gern zusammen. Genau. Also, wir haben gesagt, so das Emotionale, das Triebhafte, das aus dem Bauch, das muss man vielleicht manchmal kontrollieren, korrigieren. Aber auch der Verstand geht ohne Gottes Einwirkung in die Irre. Im Vers 3 ergänzt die Elberfelder Übersetzung, was der böse Sinn uns eingeht. Da merkt man, das könnte so der Verstand sein. Und ich denke, ein ganz klassischer Satz ist, das kann Gott nicht von mir verlangen. Also als wir mit 3 schulpflichtigen Kindern nach Brasilien aufgebrochen sind, dann haben die Geschwister zu uns gesagt, was du könntest, das könnte ich nicht. Dann habe ich immer so ein bisschen hilflos geguckt und habe gedacht, ja, mein Lieber, wir glauben, dass Gott uns sendet. Was machst du denn, wenn Gott das zu dir sagt? Oder verhinderst du, dass dieser Gedanke überhaupt kommen darf? Wir sind nach Brasilien gegangen. Es war eine sehr anstrengende Zeit, aber auch eine Zeit, die uns geprägt hat, die ich nicht missen möchte. Aber ich will nicht so tun, als wenn ich jetzt hier der bin, der alles perfekt macht. Ich habe mal einen erschütternden Bericht gelesen von einem Evangelisten. Der hat in einer Gemeinde gepredigt, es war voll, so Evangelisationsabend. Und dann hat er ein Video gezeigt zwischendurch, einen Spot, und dann lacht er was. Und dann hat er eine Banane gegessen, hat sich gefreut, dass ich erfrischen kann. Ich habe ja auch Doping stehen, vielleicht brauche ich es. Glas Wasser für meine Stimme. Also, und danach, als das Video um war und er sollte weiterreden, dann hört er, wie Gott zu ihm sagt, legt er die Bananenschale auf den Kopf. Ich weiß nicht, wie oft hattet ihr schon eine Bananenschale auf dem Kopf, so hier im Gottesdienst, macht das Spaß? Und wisst ihr was, ich glaube, ich würde in so einem Moment mich nicht trauen. Ich würde sagen, ah, das ist doch Quatsch. Sollte Gott gesagt haben? Und ich habe mich geschämt, den Bericht weiterzulesen, weil der Mann das gemacht hat. Er hat dann eine Weile so gepredigt, die Leute waren so ein bisschen, aber sie haben ihm weiter zugehört und dann hat er sie wieder weggelegt. Und am Schluss kommt ein Mann nach vorne, der hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Aber ich habe da hinten drin gesessen, ich habe gesagt, Gott, wenn er sich die Bananenschale auf den Kopf legt, dann glaube ich an dich. Ja, das konnte auch nur Gott wissen, oder? Und wenn wir auf Gott nicht hören, und ist das nicht eine Bananenschale wert, dass vielleicht 3 die Nase rümpfen? Also, damit will ich sagen, wir brauchen das alle, dass Gott unser Denken und unser Fühlen korrigiert, oder? Wir sind nicht wie Gott. Wir brauchen ihn. Da muss sich was ändern. Ich glaube, dass man ganz leicht in die Rolle des Egoismus rutscht und dass man irgendwas verteidigt, Macht und Einfluss oder meinen guten Ruf oder Bequemlichkeit, kann auch Geiz sein. Und Gott kann das verändern. Ich habe von mir geredet, aber vielleicht, und von Pedro, aber vielleicht sagst du, so bin ich nicht. Ich will dir auch keine Sünden einreden. Ich stehe nicht hier, um dir zu sagen, du bist schlecht. Ich sage dir nur, wie Gott dich sieht. Und wir haben ja den ersten Vers gehört, auch ihr wart früher tot, ihr könnt noch lesen, ich habe ihn mal rot gemacht, dann fällt er besser auf. Aufgrund eurer Verfehlungen und Sünden, auch ihr, auch du. Er sagt es über allen. Und früher, das ist die Zeit ohne Gott. So wie der Mensch ist, so wie er war, bevor Gott an uns arbeitet. Und das ist einfach deswegen, weil Gottes Maßstab anders ist. Sein Maßstab ist er selbst. Und ich bin nicht so. Ich merke, da ist Luft. Da brauche ich ihn. Da brauche ich Hilfe. Das schaffe ich nicht. Und übrigens, es gibt auch sowas, was manchmal fromm aussieht. Andere mehr lieben als sich selbst. Dass man sich wegwirft für die anderen und nur für sie da ist und sich voll aufwirft. Und dann denkt man, also ich bin doch richtig gut, oder? Also Gott muss doch strahlen, wenn er mich sieht. Aber ich sage dir was, das zählt auch nicht vor Gott. Du kannst vielleicht nichts falsch machen. Vielleicht gelingt dir das, ich weiß es nicht. Aber wenn du sein willst wie Gott, kannst du dir vorstellen, dass Gott sich nicht liebt oder weniger? Nein, oder? Und sein wie Gott, da kann das nicht sein, dass du dich wegwirfst. Auch das ist nicht die Lösung. Ich will einfach sagen, Gott sagt dir, du brauchst mich. Und ich glaube, dass es wahr ist. Und ich sage es so weiter. Und in unserem Bild gesprochen, wir stecken alle in der Matsche und Gott bringt uns da raus. An einer anderen Stelle sagt Gott, da ist keiner gut, nicht einer. Jeder ist tot aufgrund unserer Verfehlungen und Sünden. Also, wir sind Kinder des Zorns, so steht es in vielen Übersetzungen über diesen ersten Teil. Und jetzt baut trotzdem Gott Lebenshäuser mit dir und mit uns, Gemeindehäuser, schöne, auch dein Lebenshaus. Und kann ich euch wieder ein Beispiel aus Brasilien erzählen. Wir haben dann so ein Holzhäuschen gekauft und wollten dann anbauen und dann haben wir einen einheimischen Maurer geholt und in Brasilien gibt es ja keinen Frost, das heißt, das Fundament sind so Pfahlfundamente. Man bohrt so 3 Meter tiefe Löcher, steckt Eisen rein, kippt Beton rein und darauf setzt man dann das Haus. Und unser guter Maurer, der war leider Analphabet, der konnte auch den Plan nicht lesen. Dann sage ich, hier, hör mal zu, dein Loch ist ja versetzt, der steht ja mitten im Flur, das müsste doch hier 30 Zentimeter weiter sein, da ist die Mauer, die es tragen soll. Oh, sagt er, das ist kein Problem. Und im Boden war es schon gegossen, dann klopft er die Eisen rum und biegt sie 30 Zentimeter weiter wieder hoch. Und vielleicht findet ihr ihn kreativ, aber wer in Physik ein bisschen aufgepasst hat, der merkt, so geht's nicht. Und ich habe das Vertrauen in meinen Baumeister verloren und am Schluss habe ich selber weitergebaut. Also ich weiß nicht, ob ich besser war, aber ich konnte es nicht mehr sehen. Also welchem Baumeister kann man denn vertrauen? Und wie ist Gott als der Baumeister deines Lebens? Und jetzt lesen wir einfach mal weiter, die 3 Verse haben wir gesehen. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns, also dich und mich, uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Wie ist Gott? Und wir sehen hier Stichworte, wie er sich selbst beschreibt in der Bibel. Also er hat den Paulus das aufschreiben lassen, weil es die Wahrheit ist. Er ist barmherzig. Unser Gott ist barmherzig. Er liebte uns so sehr, dich und mich. Und er ist voller Gnade. Durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet. So ist Gott. Und ich denke wieder an meine Drogenabhängigen. Die haben gelogen, gestohlen, geraubt. Und irgendwie könnte man sagen, sie sind selbst schuld an ihrem Elend. Aber Erbarmen, das ist etwas Schönes. Das ist nicht so überheblich, gönnerhaft, sondern das ist gnädig denken und handeln. Das ist etwas Schönes. Da entstehen Beziehungen, da entsteht Vertrauen, da entsteht Dankbarkeit. Ich hatte Angst am Anfang, zumindest Unbehagen vor Drogenabhängigen. Sie waren mir fremd, ich wusste, um ihren Stoff zu besorgen, tricksen die dich aus und wie mache ich das? Aber als ich mich auf die Menschen eingelassen habe, die zur Therapie kamen, habe ich die Schüler lieb gewonnen. Und meine Liebe, die ist unvollkommen, aber Gottes Erbarmen, Gottes Liebe, Gottes Gnade, das ist vollkommen. Und davon teilt er aus, wie aus so einem, wenn das ein Fass wäre, dann würde er so mit großen Schöpfern, und wenn die Hälfte der Leben läuft, sagt er, macht nichts, ich habe genug, noch einen drauf. Ja, so ist Gott und seine Liebe. Ich lese euch mal vor, wie Petrus das sagt, dann seht ihr, das ist so ein Zug durch die Bibel, den Gott wirklich an mehreren Stellen sagt. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, kommt zu ihm, zu Jesus, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, von Gott ist er aber eine ausgesuchte Kostbarkeit, Jesus. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Also Petrus stößt in dasselbe Horn. Er schreibt es genauso in seinen Augen. Gott hat die Matsche deines Lebens gesehen und so ist Gott. Er sieht auf dein Leben, das seinen Zorn verdient und hat Erbarmen bekommen. Er liebt dich. Er sieht den Carsten, die Gisela, den Marc, Silvia, keine Ahnung. Wir sind ja nicht per Du hier, ne? Aber er sieht dich. Er sieht uns alle. Und er schüttet seinen Zorn nicht über dir aus, sondern er legt ihn auf Jesus, der bereit gewesen ist, diesen Preis für dich und für mich zu zahlen, damit wir begnadigt werden können. Und Gott tut es. Er begnadigt dich und er begnadigt mich. Im Bild, er legt ein gutes Fundament für den Bau seines Hauses, das ist Jesus, und macht aus Matschklumpen gute Bausteine. Das sind wir. Aber es ist nicht irgendein Bau, sondern es ist der Bau seiner Gemeinde, seines Reiches, seiner neuen Welt. Und wir sind als Christen gerettet, damit wir eingebaut werden in Gottes Reich. Kommt der Baustein nicht auf dem Fundament Gottes zu liegen, wird er wieder zu Matsche. Wer sich von Gott sein Leben ordnen lässt und dann seine Gaben wieder für den Egoismus seines Lebens einsetzt, der lebt ohne Gott. Er verlässt die Gnade. Und jetzt, weil ich glaube, dass diese Verse, dieser gute Text selbstsprechend ist, lesen wir einmal die nächsten zwei auch noch, die vier im Zusammenhang. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus für uns getan hat. Ich glaube, das muss man dreimal lesen. Das sind so diese Paulus-Sätze, die sind zu lang, klingt alles gut, bin ich bei Satz 3, habe ich Satz 1 vergessen. Lest das nach, lass das in dein Herz dringen. Das sind gute Sätze. Ich glaube, dass man manches mehrfach hören und lesen muss, damit es in meinem Herzen Wirkung hat. Auf welchem Fundament baut Gott sein Haus? Auf Gottes Erbarmen. Auf Gottes Liebe, auf Gottes Gnade. Und jetzt nochmal andersrum gefragt, ganz konkret, wie macht Gott aus dir einen guten, einen lebendigen Stein? Das macht er so, er liebt dich. Er macht dich wieder lebendig. Und die Bibel nennt das, er rettet dich im Glauben an Jesus. Er wendet seine Liebe an dir und an mir an. Und du brauchst nicht an Blütenblättern zu zupfen. Er liebt mich nicht. Irgendeine Margerite, ja. Und wenn es dann nur noch der Reisen, du siehst, geht falsch auf, dann schmeißt es schnell weg. Kein Problem, bei Gott steht schon fest, was rauskommt. Er liebt dich. Das steht fest. Dieses Retten, da gibt es manche Altübersetzungen, die haben da selig geworden geschrieben. Ja, das hat früher wahrscheinlich selbe gemeint. Ich bin froh, dass heute in fast allen Übersetzungen retten steht, weil das einfach klarer ist. Also unter selig stelle ich mir ein kleines Kind vor mit einem Rieseneis. Ja, das Kind ist selig und das haut das Eis weg und nächstes Mal quengelt es und dann ist es wieder selig, weil es wieder dieses Eis kriegt. Aber die Folgen sind vielleicht Bauchschmerzen oder wenn es einen robusten Magen hat, dann nicht. Aber irgendwann hat es Probleme mit dem Zahnarzt und auch mit dem Gewicht. Also selig, das wäre mir zu wenig. Ja? Hier steht retten. Das heißt, ich sterbe, du stirbst, aber Jesus verhindert es in höchster Gefahr. Das ist retten. Und das tut Gott. Auferwecken zum Leben. Also Sündenfall, das war ja weg aus der Gegenwart Gottes zu sagen, oh, ich kann selber sein wie Gott, ich brauche den nicht mehr. Das haben die Menschen ausprobiert. Und es hat fürchterlich gut geklappt. Und Auferwecken zum Leben heißt, die Verbindung zu Gott kommt wieder. Und das ist super. Das ist das, was unser Leben verändert. Im Bau Gottes liegt das Fundament der Begnadigung von uns Sündern durch Jesus Christus. Und ob wir auf dieses Fundament gesetzt werden können, hängt davon ab, ob du und ich, ob wir aus Matsche in gute Bausteine verwandelt wurden. Empfängst du Gottes Liebe? Hast du seine Rettung angenommen? Bist du mit Christus wieder lebendig gemacht? Und ich wünsche uns allen, dass wir Gottes gutes Rettungshandeln an uns, an dir, nimm das mit. Freu dich dran. Merke, wie reich du bist. Also das geht nicht ums Geldbeutel, sondern hier im Herzen. Du bist reich und das ist super. Und jetzt könnte ich ja aufhören, ja? Könnte ich sagen, wow, Probleme geschildert, Lösung gezeigt, Amen. Aber wisst ihr was, es kommen noch drei Verse und einer davon ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel und das kann ich ja nicht machen, dass ich euch den nicht auch vorlese, oder? Also so eine Art Ausblick, was in unserer Predigtreihe auch noch weiter vorkommen wird. Da schauen wir jetzt schon drauf. Und wir lesen einfach mal die nächsten drei Verse. Denn Gott hat euch aus Gnade durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und das letzte ist mein Lieblingsvers, weil ich finde, da ist so viel Entlastung drin. Also ich muss nicht super kreativ die irren Sachen erfinden, damit Gott sich über mich freut, sondern er sagt, pass mal auf, ich möchte, dass du einfach tust, was ich dir sage. Ich habe das schon vorbereitet und wenn du das tust, dann wird es auch gelingen, weil ich bin ja dabei. Es ist alles schon vorbereitet. Nicht? Also ich habe ja ein Jahr in Frankreich gewohnt, nicht? Und dann haben die da irgendeinen tollen Kuchen gemacht und dann habe ich gesagt, ey, wie backt man denn den? Dann haben die gesagt, ja, du nimmst eine Handvoll davon und dann ein bisschen davon und eine Spitze davon. Dann habe ich gesagt, hey, wir sind Deutsche, 120 Gramm oder 125? Dann haben die gesagt, weiß ich nicht, eine Faust. Also so, ja, und wenn du so eine Fertigbackmaschung hast, dann hast du genau die 125 Gramm und die 13 und der Kuchen gelingt. Und so ist das mit Gott. Du musst nicht irgendwie mega übergut sein. Du musst hören können, was er dir sagt. Was gibt er dir für einen Auftrag? Also Bananenschale und andere, ja, manche sind ja viel weniger spektakulär. Und dann musst du es machen. Und ich finde, da steckt auch ganz viel Entlastung drin. Also einer meiner Lieblingsverse und über dieses in den Werken leben werden wir noch reden im Laufe der Predigtreihe, bin ich ganz sicher. Also wenn die anderen das nicht machen, dann bringe ich das ein, Steven. Alles klar. Okay. Genau. Und ihr habt schon in der Vorschau gesehen, dass wir in Dagersheim den Uli Probst haben, der wird auch so ein bisschen drüber reden, wie kann man das denn weitersagen, wie kann ich denn strahlen, wie kann ich Zeuge sein? Jesus sagt ja von allen nicht, ihr seid alle Evangelisten, nicht? Das ist so die Gabe von einigen, aber er sagt, ihr seid alle Zeugen, wie kann ich Zeuge sein? Mit meinen Gaben und Schwächen, also vielleicht fühle ich mich als ein kleines Licht, aber Gott sagt es von uns allen. Darüber werden wir reden bei uns, 20. bis 23. November. Ihr habt es schon in der Vorschau, habe ich gesehen, finde ich klasse. Ihr seid herzlich eingeladen. Und wie gesagt, das Thema begleitet uns. In der Bibel steht öfter das Bild vom Hausbau. Letztes Beispiel, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10 und 11. Der Grund, Jesus Christus ist gelegt, jeder aber achte darauf, wie er darauf baut. Vers 16, 17. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wer ihn verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes heilig, der seid ihr. Also diese Verwandlung aus Matsch in etwas Gutes, da sagt Gott, jetzt bist du heilig, jetzt ist es, du bist was richtig Cooles. Heilig heißt einfach, es gehört Gott, also wir haben so ein Siegel, so ein Stempel, klack. Und Gott sagt, es ist gut, es ist rein, was richtig Gutes. Und er sagt, versaut das nicht. Ihr seid lebendige Steine, ihr seid heilig, ihr seid Teil des Tempels Gottes. Das Leben mit Jesus ist klasse, das ist was Wertvolles, was Großes. Und jetzt mein letztes Wort für dich, einfach so, warum es sich lohnt, auf der guten Piste zu bleiben. Alles andere, was du tust, was nicht die guten Werke sind, die Gott schon vorbereitet hat, was nicht auf dem Fundament von Gottes Erbarmen steht, also du brauchst die Verwandlung von Matsch in einen guten Stein oder Gottes Gnade, er muss dich von deiner Zielverfehlung retten und Gottes Liebe, da erreicht sie dich. Kannst du seine Stimme hören? Kann er dich leiten? Tust du, was er sagt? Ist er der Grund für dein Handeln? Ihr Lieben, und ihr wollt wahrscheinlich nicht jede Woche eine Predigt über Epheser 2 hören, aber auch wenn das Thema ein anderes ist, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Allein aus Gnaden hat es Luther genannt. Er sagt, das ist eines der Basics, der Fundamente. Wir treffen uns im Gottesdienst, damit wir uns gegenseitig anspornen, damit Gottes Wille in dir und in mir geschieht. Und mir tut es gut, mit anderen zusammen zu sein. Ich bin so froh, dass Gott Gemeinde erfunden hat. Ich freue mich, dass ihr hier Gemeinde seid und dass wir als Bezirk auch gemeinsam unterwegs sind. Ich bete. Jesus, du hast so irre viel für mich getan und ich wünsche mir zuerst, dass das noch mehr leuchtet, dass ich noch mehr begreife, wie verloren ich war, wie tief ich in der Matsche gesteckt habe und wie irre schön und neu das Leben ist, das du mir schenkst. Und ich bitte dich darum, dass es ganz viele von uns immer tiefer erfahren, dass unser Staunen und unsere Dankbarkeit wächst, weil wir sehen, wie gut du bist, wie groß du bist und wie nötig es war, dass du mein Herz berührt hast. So segne uns doch alle und ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.